Jesus, wir danken dir für die Versammlung derer, die geheiligt sind durch dich. Ich danke dir für die Gemeinde der Heiligen, für die Gemeinschaft derjenigen, die erlöst ist. Nicht aus eigenen Wirken, nicht aus eigener Kraft, aus eigener Stärke, sondern aus deiner Gnade. Herr, wir bitten dich, dass du uns lehrst und uns erklärst, wie deine Gnade funktioniert. Bring uns doch bei, wie wir Gnade empfangen sollen. Was die richtige Herzenseinstellung ist, das richtige Denken ist, um den maximalen Nutzen aus deiner Gnade zu ziehen. Denn wir wissen aus deinem Wort, es ist möglich, die Gnade Gottes vergeblich zu empfangen. Herr, und wir wollen deine Gnade nicht vergeblich empfangen, sondern möchten sie nehmen, erkennen, anwenden, nutzen, sodass dein Lob, das Lob deiner Gnade überreich wird, sodass du gepriesen wirst, sodass deine Ehre groß wird. Denn es steht geschrieben im 2. Korinther Kapitel 4, dass die Gnade überreich wird und dadurch die Danksagung und dadurch die Ehre Gottes. Vater, wir bitten dich, dass du uns lehrst und dass du uns Erkenntnis schenkst durch den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Ist an. Obi, Carsten, ist an. Letzte Woche haben wir über die Begierde des Fleisches gesprochen. Und über Gottes Heilung für die Begierde des Fleisches. Wobei Heilung da ein nicht der treffende Begriff ist. Denn wenn jemand geheilt ist, geht es ihm danach besser. Aber das ist nicht, wie Gott mit dem Fleisch verfährt. Von dem Fleisch bleibt, wenn Gott mit ihm fertig ist, nicht mehr viel übrig. Von den Begierden des Fleisches. Das Kreuz ist Gottes Antwort auf Sünde. Sowohl das Kreuz Christi als die Quelle unserer Vergebung, als die Quelle unseres Heils, als die Quelle unserer Verbindung mit Gott. Und wenn wir diese Vergebung, dieses Heil des Kreuzes annehmen, bedeutet das auch, dass wir das Kreuz als Ganzes annehmen, den Gekreuzigten selbst. Und dass wir uns mit seinem Tod eins machen. Das heißt, es ist nicht nur die Auswirkung, die Frucht der Sünde, mit der das Kreuz handelt. Er nimmt uns nicht nur die Schuld weg, sondern er legt die Axt an die Wurzel. Sodass, wie Paulus sagt, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Halleluja. Wenn wir anfangen, die paar Sätze, die ich gerade gesagt habe, zu glauben und sie zu beten und sie zu leben, dann ist unser Leben herrlich. Nicht frei von Herausforderungen, auch nicht frei von Versuchungen, auch nicht frei von Schwierigkeiten, auch nicht frei von Schwächen, aber herrlich. Denn dieses Opfer, dieses Einswerden mit Jesus in seinem Tod versichert uns, dass wir auch eins sind mit ihm in seiner Auferstehung. Dass wir eins sind mit ihm in seiner Intronisierung. In seiner Herrschaft, in der Gegenwart Gottes. Das, was ich vorhin im Lobpreis gesagt hatte, das sagt Paulus im Kolosserbrief. Unser Leben ist verborgen. Nicht sichtbar, nicht offensichtlich. Mit dem Christus in Gott. Wir sind mit Christus verbunden. Sein Leben ist unser Leben. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung, weil sein Tod unser Tod ist. Das ist das, was die Bibel nennt, das Geheimnis der Gottseligkeit. Halleluja. So, und wenn wir über die Begierde des Fleisches sprechen, dann stelle ich mir mal so einen Fleischer vor, der so ein riesengroßes Stück Fleisch hat und dann hat er so einen riesen Hacker und dann macht er pusch, zack und dann ist das auseinandergehackt und dann macht zack und dann kommt das in den Wolf und wird, es ist also keine sehr feinfühlige und, sage ich mal, künstlerische Tätigkeit, die er da vollbringt, sondern der sieht sehr grob, sehr plump aus. Wobei es natürlich sicherlich dann auch die Filets zu schneiden, dann das ist bestimmt anspruchsvoller dann. Aber ich denke da immer an einen, der so tschack mit so einem Hackebeil fast schon da Fleischstücken durchtrennt. Und das ist für mich immer so ein Bild, was die Begierde und die Sünde des Fleisches ist. Das ist das Grobe. Das ist das Erste, was, oder wenn wir frisch zu Jesus gekommen sind, wenn wir erkannt haben, Jesus ist unser Erlöser, unser Retter, und wir sagen, ja, er ist unser Herr, dann stoßen wir uns am meisten erstmal an den Begierden und den Sünden des Fleisches. Das ist so das Offensichtliche, das, was auch andere sehen können, das, was auch wir selbst, was uns ganz stark bewusst ist, dass das unsere Sünden sind. So, und Gott fängt an, diese groben Stücken in dem Prozess der Heiligung, diese groben Stücken von uns abzuschlagen. Aber wir kommen an den Punkt, wo diese Werke des Fleisches aus Galater 5 nicht mehr unbedingt bei uns zu finden sind. So, und einige von uns denken, oder ich habe das auch selber gedacht, erliegen dann dem Trugschluss, ja, jetzt bin ich fertig. Aber es gibt eine Ebene unter dem Fleisch und das ist die Seele. Und die Seele ist weitaus komplizierter, weitaus schwieriger zu durchschauen als das Fleisch. Die Seele ist weitaus auch geheimnisvoller, mystischer, auch weil sie einfach unsichtbar ist und weil sie ist schwerer zu verstehen. In Jeremia Kapitel 17 heißt es, trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Wer kennt sich mit ihm aus? Ja, das können wir auch auf die Seele beziehen, weil die Seele ja ein Teil des Herzens ist. Wer kennt sich mit ihr aus? Nicht umsonst ist die Seelenlehre ein Fach, was man studieren kann. Seelenlehre, was für eine Sprache ist das? Psychologie? Lateinisch? Griechisch. Psychologie, die Seelenlehre. Kann man studieren und kann man Abschlüsse drin machen und dann Doktor werden und Professor und das ist eine sehr spannende Sache, finde ich. Und viel, was die Erkenntnisse, die die Psychologie uns geliefert hat, stimmen mit der Bibel auch überein. Also nicht alles, was Psychologie ist, muss böse sein. Ja, manchmal habe ich schon Christen getroffen, die sagen so, Psychologie, das ist alles schlecht, alles schlimm. Wir müssen nur Dämonen austreiben und dann kommt der Herr und alles wird gut und so schwarz-weiß sehe ich das nicht. Die Bibel gibt uns auch eine Psychologie, eine Lehre über die Seele und die wollen wir mal anschauen. In 1. Petrus Kapitel 1 lesen wir die erste Schriftstelle. Eine Predigt reicht nicht aus, um dieses komplexe Thema der Heiligung der Seele abzuarbeiten. Ich versuche uns also heute eine Einführung zu geben. Ach, der Titel der Predigt ist übrigens Das Kreuz und die Errettung der Seele. Das Kreuz und die Errettung der Seele. 1. Petrus 1, Vers 9. Oder ich lese mal ab Vers 8, damit es ein gesamter Satz ist. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen. Elberfelder sagt, freut euch jetzt schon jubelnd über ihn mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Moment, Moment, jetzt müssen wir mal auf Pause drücken. Wie bitte? Das Endziel des Glaubens ist die Errettung der Seele? Ich dachte immer, der Anfang des Glaubens ist die Errettung der Seele. Wir sprechen ja so von einem Begriff, den, glaube ich, Spurgeon oder einer von diesen Typis damals hat diesen Begriff gewählt. Wir sind Seelenerretter, Seelengewinner. Das bedeutet, wenn wir jemanden zum Glauben führen, dann ist seine Seele gerettet. Ich verstehe den Kontext und verstehe den Zusammenhang und weiß, wie es gemeint ist und habe da auch nicht viel dagegen, aber es ist nicht theologisch korrekt. Wenn wir zum Glauben kommen an Jesus, beginnt die Errettung unserer Seele. Und sie ist vollendet, entweder an diesem herrlichen, glorreichen Tag, wenn du in die Kiste springst und nicht wieder rauskommst, oder an dem Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt und wir verwandelt werden in sein Bild. Dann ist die Errettung der Seele davongetragen. Dann werden wir mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln darüber, dass wir am Ziel sind. Und dann ist auch Glaube nicht mehr nötig, weil wir ihn sehen. Glaube zumindest in diesem engen Sinn als unsere Verbindung hier, so wie es auch im 1. Petrus 1, Vers 8 steht. Wir sehen ihn nicht und glauben an ihn. Wir hören ihn nicht, aber glauben ihm. Wir vertrauen ihm. Die Errettung der Seele. Die Errettung der Seele. Was heute für mich in meinem Bewusstsein eine große Schwäche und vielleicht sogar eine Sünde ist, war vor 5 Jahren für mich noch völlig in Ordnung. Das heißt, wenn jetzt hier der ein oder andere sehr überführt ist von einer bestimmten Haltung oder einer bestimmten Sünde oder einer Neigung und ihr bringt das zum Herrn und denkt, jetzt ist die Sache beendet, dann könnte es sein, dass in 1 oder 2 oder 3 oder 10 Jahren Gott genau dasselbe wieder bei euch anspricht und ihr wieder völlig überführt seid und wisst, da war noch viel, viel mehr in mir drin. Zum Beispiel, als ich 1 Jahr Christ war, war ich auf einer Jugend-Sommerbibelschule, so eine Jugendfreizeit, und ich war wirklich furchtbar. Jeder hat gesehen, ich bin erstmal am Anfang der Errettung der Seele. Und da wurde ich das allererste Mal überführt von der Sünde der Lieblosigkeit. Ja. Und ich war wirklich so wie, ich habe das allererste Mal gesehen, Gott hat Interesse daran, dass ich liebe. Da war ich 1 Jahr Christ. Und ich kann sagen, in den letzten 11 Jahren meines noch kurzen Christenlebens ist diese eine Sache der Lieblosigkeit, der Sünde der Lieblosigkeit, immer und immer und immer und immer und immer wieder vom Herrn aufgedeckt worden. Er geht tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in meine Seele hinein. Das Licht Gottes leuchtet heller und heller und heller. Es steht geschrieben, ich glaube es ist Sprüche 3 oder Sprüche 4, bin mir nicht ganz sicher. Ja, irgendwo da. Das Licht des Gerechten strahlt heller und heller und heller und heller und heller bis zur Tageshöhe. Und dann sagt der Apostel Petrus uns, ich glaube auch im 1. Petrusbrief, Christus, euer Morgenstern, ist in eurem Herzen aufgeleuchtet. Dieses Licht, was am Anfang nur so klein ist, ja, wir fühlen uns, wenn wir frisch bekehrt sind, boah, ich leuchte, shine, Jesus, shine. Ich will die ganze Welt für Jesus gewinnen. Jeder sieht jetzt, dass ich bekehrt bin. So, das habe ich auch gedacht am Anfang. Aber dieses Licht fängt klein an. Okay, jemand hat in... Ach, das war der Fußboden. Es klang wie ein Mikro. Okay. Dieses Licht fängt ganz klein an und es strahlt heller und heller und heller und heller bis zur Tageshöhe. Und dieser Prozess der Errettung, der geht nicht bis morgen, auch nicht bis nächste Woche, sondern er geht, bis du von deinem Leib befreit bist, bis du komplett verherrlicht bist. Entweder wenn Jesus wiederkommt oder du beim Herrn bist. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wir in einem anhaltenden Prozess sind. Weil der Stolz, der uns allen innewohnt, in unserem tiefsten Wesen, der sagt uns, jetzt, du bist schon ziemlich gut. Du bist gar nicht so schlecht. Und guck dir mal die da draußen an, wie schlimm die alle sind. Wenn du sowas mal hörst, das ist nicht der Heilige Geist, das kann ich dir versichern. Das sind entweder Dämonen oder das verfaulte, ekelhafte Teufelszeug, was in deinem Herzen steckt, genannt Stolz. Was dein ganzes Wesen vergiften will. Letztens habe ich gelesen von Oswald Chambers. Der Heilige ist niemals bewusst ein Heiliger. Und das stimmt, das ist so eine tiefe Wahrheit. Ich bin so dankbar dafür. Der Heilige ist niemals bewusst ein Heiliger. Er ist aber bewusst abhängig von Gott. Ich bin gern bereit, überführt zu werden, wenn ihr jetzt irgendwelche Bibelstellen kennt, wo jemand sich bewusst selbst Heiliger nennt. Wir können gerne diskutieren, aber ich fand das so super. Ich bin nicht bewusst ein Heiliger. Ich bin bewusst abhängig von Gott und das macht mich zum Heiligen. Ich bin nicht am Ende, ich bin am Anfang. Ich bin nicht am Ziel, ich bin am Start. Da ist noch ein langer Weg zu gehen. Pilgrim's Progress. Der Weg des Pilgers, der Fortschritt des Pilgers. Eine Pilgerreise hin zum himmlischen Jerusalem. Durch die enge Pforte, auf dem schmalen Weg. Und Gott möge uns gnädig sein, wenn wir von diesem Weg abweichen. Und wenn wir unterwegs sind auf diesem schmalen Pfad, auf diesem schmalen Weg, arbeitet der Herr in uns, wirkt er in uns, heiligt er uns. Und egal, ob du 50, 60 Jahre mit Jesus unterwegs bist oder erst ein paar Wochen, du steckst in diesem Prozess drin. Er ist der Aufseher eurer Seelen, der Hirte eurer Seelen. Ich finde das so wunderbar aus dem Hebräerbrief. Er führt deine Seele nicht nur zu frischen Wassern, auch nicht nur zu saftigen Wiesen, sondern auch durch das Todestal. Lass uns nicht denken, wenn wir Psalm 23 lesen, ach, jetzt ist das Schaf ins Todestal gekommen. Na, das kann ja nicht durch die Führung des Herrn passieren. Nein, nein, der Hirte führt das Pfad durchs Todestal. Und er ist auch gerade dort. Und das macht er, der Aufseher, der Hirte unserer Seelen, macht es nicht aus lieber Langeweile, sondern er verfolgt Absichten. In seiner Führung steckt eine gute Absicht. Und die ist nicht, dass es dir gut geht und dass du immer gesund bist, dass du immer reich bist, dass du das schönste Auto fährst, sondern das ist, deine Seele soll geheiligt werden. Warum? Warum? So dass andere Menschen Jesus in dir sehen können. Nicht durch Heilung, auch nicht durch fromme Worte, auch nicht durch großes Tamtam, sondern durch deinen Charakter. Dadurch, wie du lebst, wenn niemand hinschaut. Dadurch, wie du liebevoll mit den Schwächen deiner Geschwister umgehen kannst. Halleluja. Ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist, ich habe die Predigt so schlecht vorbereitet. Halleluja. Das Endziel der Errettung ist die Errettung der Seele. Lass uns mal den ersten Johannesbrief aufschlagen. Ich lese mal ab Vers 2 und dann Vers 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Er redet genau von derselben 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 und 3. Er redet genau von derselben Sache, wovon auch gerade Petrus geschrieben oder gesprochen hat. Wir glauben ihm, dass wir Kinder Gottes sind. Aber wenn er offenbar werden wird, wenn wir ihn sehen, brauchen wir den Glauben nicht mehr. Wir werden gleichgestaltet sein mit ihm. Dann sind wir am Ziel. Jetzt Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Gleich wie er auch rein ist. Die Reinigung beginnt nicht, wenn er zurückkommt oder wenn ich sterbe, wie das die Katholiken lernen. Wenn ich sterbe und dann kommt das Fegefeuer und dann bin ich hunderte von Jahren in einem leidenden Feuer, um dadurch gereinigt zu werden, bis ich dann irgendwann mal in den Himmel komme. Ja, und dann kann man verschiedene Totengebete sprechen, um diese Zeit abzukürzen. Das ist wirklich eine Irrlehre, die das Opfer Jesu mit Füßen tritt. Das ist eine Riesenschande, diese Lehre. Und ich kann das nicht verstehen, wie charismatische Leiter sich damit anfreunden und wie Leute zu Predigern hinrennen, die damit ihren Frieden geschlossen haben. Entschuldigung, das kam jetzt so aus mir raus. Die Reinigung beginnt jetzt und hier in diesem Leben. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, ist eine Hoffnung. Irgendwann kommt Jesus wieder. Irgendwann bin ich bei ihm und dann bin ich verwandelt. Ich sehe ihn und dann bin ich gleichgestaltet. Komplett, 100%. Und weil ich diese Hoffnung habe, gebe ich mich dem Prozess der Reinigung hin. Ich lasse mich reinigen. Und diese Reinigung findet nicht unter der Dusche oder in der Badewanne statt. Damit ist auch nicht die Wassertaufe gemeint, sondern sie findet in unserem Herzen, in unserer Seele statt. Und das Schöne ist, dass hier so deutlich klar wird, man könnte meinen, wenn man nur diese Schriftstelle hat, dass der Gläubige sich selbst reinigt. Wo wir wissen, das funktioniert nicht. Es ist Jesus, der in uns das Werk tut. Es ist sein Geist, der uns reinigt, der Jesus in uns zur Fülle bringt. Aber wir haben einen sehr wichtigen Teil daran. Du kannst dich wehren gegen die Reinigung deiner Seele. Du kannst sagen, nein, ich möchte das nicht. Und wenn Jesus sagt, guck mal, dort und dort hast du den Bruder, die Schwester verletzt, geh hin und bitte sie um Vergebung. Dort und dort warst du lieblos, geh hin, demütige dich. Das ist einer der Hauptwege der Reinigung der Seele. Demütigung. Und wenn du es nicht bereit bist, es selber zu tun, der Herr wird Mittel und Wege finden. Wir können uns wehren dagegen. Gott sucht danach, nach Menschen, die bereit sind, mit seiner Gnade zu kooperieren, mit ihm zusammenzuarbeiten, Hand in Hand zu gehen. Es ist kein, wir schaffen das aus unserer eigenen Kraft, aber es ist auch kein, es kommt vom Himmel auf uns herabgefallen und wir wussten nichts davon. Und auf einmal, eines Morgens stand ich auf und ich habe mich gar nicht mehr so müde und so schlapp gefühlt. Auf einmal hatte ich Lust zu beten und Bibel zu lesen. Und auf einmal die glorreiche Gnade kam und ich habe alle Menschen geliebt. Dieser Tag wird nicht kommen. Es ist beides zusammen. Er kommt mit seiner Gnade, aber er sucht Menschen, die bereit sind, Handreichung zu tun. mit ihm gemeinsam den Weg zu gehen. Ich lese gerade den Propheten Jeremia, ich komme sehr langsam voran. Nicht etwa, weil ich das sehr meditativ lese, sondern weil die Kinder extrem früh aufstehen. Ich kann für die Kinder beten, dass sie ausschlafen lernen. Ja, egal, wann ich aufstehe, 5.30 Uhr, die sind wach. Okay. Ja, danke für diese Ermutigung. Hier müssen wir mal über die Reinigung der Seele sprechen. Der Herr will dir vielleicht was beibringen, Christian. Okay. Und Jeremia hat es immer wieder angekreidet, hat immer wieder prophetisch zum Volk gesprochen. Ich, Gott sagt, ich will, aber ihr wollt nicht. Ihr wollt nicht. Und stattdessen sagen sie in Jeremia 6, Jeremia 8, Friede, Friede. Aber der Prophet sagt, da ist kein Friede. Ihr widerstrebt euch. Ihr seid wie so eine Katze, die man gegen den Strich da streichelt. Ich mag Katzen nicht, deswegen, ich habe das noch nie erlebt. Und dann macht die und beugt sich auf und sagt, nein, das will ich nicht. So seid ihr. Ihr wehrt euch gegen diese Gnade Gottes. Und wenn ihr doch nur so oft, das wie in keinem anderen Propheten, wird das Herz des Propheten Jeremia sichtbar. Und er sagt, wenn sie doch nur umkehren würden, in den Klageliedern, hättest du doch nur den Tag der Gnade erkannt, hättest du doch nur erkannt, was zum Heil dient, wie auch Jesus dann später sagt. Er sucht nach Menschen, die zusammenarbeiten. Titus Kapitel 2. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Punkt. Nein, kein Punkt. Und sie unterweist uns, sie nimmt uns in Zucht, die Gottlosigkeit und die weltliche Begierde zu verleugnen. Gottlosigkeit in der Seele, weltliche Begierde des Fleisch. Zu verleugnen, um besonnen und gerecht und gottselig zu leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade Gottes kommt, aber sie kommt einfach nicht nur und wir tun nichts dergleichen, sondern wir sagen Ja zu ihm. Wir sind bereit, gehorsam zu sein. Auch ein herrliches Mittel der Reinigung der Seele. Gehorsam. Der Sohn Gottes lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Das war, als er gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die Seele ist so komplex, so vielseitig, so trügerisch. Aber Gott kennt sich mit dir aus. Gott kennt sich mit der Seele aus. Gott weiß, was in dir drin ist, besser als du selber. Ja, das ist für den einen erleichternd, für den anderen beunruhigend. Kommt auf die Phase an, in der du gerade steckst. Die von Gott getrennte Natur der menschlichen Seele nennt Jesus das Selbst. Im Englischen ist es wesentlich leichter zu sagen Self, das ist in der Sprache viel leichter zu verstehen, also weil dieses Selbst, das verwenden wir nicht als Substantiv, sondern wir verwenden das immer, also anders, müsste Jana fragen. Aber wenn wir heute von selbst sprechen, dann ist das für uns ein Substantiv. Es ist das menschliche Eigenleben, was uns innewohnt. Besonders unsere Gedanken und unsere Gefühle. Das ist hauptsächlich die Seele. Lass uns mal Lukas Kapitel 9 aufschlagen. Vers 23. Er aber sprach zu allen, Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Und man könnte auch sagen, sein Selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und jetzt erklärt Jesus das, was er gerade gesagt hat. Vers 24. Denn wer sein Leben, und wenn du eine vernünftige Bibel hast, da steht da eine Fußnote, Seele. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie retten. Bei mir steht in der Fußnote so wunderbar, andere Übersetzung, seine Seele. Gemeint ist das seelische Eigenleben. Wer seine Seele verliert, findet seine Seele. Der wird die Seele retten. Wer aber seine Seele bewahrt, wird sie verlieren. Jesus hat gesagt, Gott hat einen Fels des Anstoßes gelegt und er hat von sich selbst gesprochen. Wer auf ihn fällt, wird zerbrechen. Und wer das nicht tut, auf den wird er fallen und ihn zermalmen. Zerbrechen in dem Fall sehr gut, zermalmen nicht so gut. Wir verlieren unser Leben. Wir geben das Recht auf unsere eigene Seele auf, um sie zu finden. Dafür muss man verstehen, was die Seele ist. Das menschliche Eigenleben, dieses seelische Eigenleben, das Selbst. Aber dieses Selbst, diese Seele, ist nicht das, was Gott gut genannt hat. Ich reg mich immer drüber auf, wenn in der Politik, David regt sich auf, wenn in der Politik davon gesprochen wird, wir glauben an das biblische Menschenbild. Und da geht es darum, der Mensch ist so, wie er ist, gut geschaffen. Aber das ist nicht mehr so. Das war mal früher. Und da sind auch noch, denke ich mal, die Grundabsicht, weshalb wir da sind, ist auf jeden Fall eine gute. Aber die Seele insbesondere wurde entstellt durch das Gift des Stolzes. Und man könnte sie auch nennen das falsche Selbst. Eine Kopie der echten Seele. Etwas, was da nicht hingehört, hat sich eingeschlichen. Ein Fake, eine Fälschung vom Teufel. Wo wir denken, das ist unsere Seele, aber ursprünglich sollte unsere Seele, unser Eigenleben etwas ganz anderes sein. Und deshalb sagt Jesus, verlier deine Seele, damit du die Seele findest. Zwei verschiedene Arten von Seelen. Das ist kompliziert, ich weiß. Aber die Botschaft ist ganz einfach. Seit Wochen sagen wir hier immer dasselbe. Stirb, damit du lebst. So, wir geben das falsche Selbst in den Tod, um unser echtes Selbst zu finden. Von Craig habe ich diese wunderbare Definition. Manche sagen, jetzt kann von Craig etwas Gutes kommen. Halleluja. Viel Gutes kann von Craig Violi kommen. Das falsche Selbst definiert sich selbst durch das, was es hat und was es tut. Das ist auch ein Haben. Das Wissen, das ich habe. Das falsche Selbst definiert sich durch das, was es hat und was es tut. Das ist ein ganz klares Merkmal, woran man die gefallene Schöpfung erkennen kann. Das wahre Selbst, das echte Selbst, definiert sich in der Abhängigkeit zu Gott. Es funktioniert nur in der Verbindung mit dem Schöpfer, so wie es ursprünglich geplant war. Aber wir können nicht so tun, als ob wir abhängig von Gott sind, aber das alte, falsche Selbst nicht in den Tod geben wollen. Das funktioniert nicht. Deswegen hat Jesus gesagt, jeder, wir haben es gerade gelesen, Ich habe es mir nicht ausgedacht. Das ist auch keine übertriebene Sonderlehre. Jeder, der mir nachkommen will, jeder, der ein Nachfolger Jesu sein möchte, jeder, der sich bei meinem Namen nennen möchte, Christ, kommt von Christus. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich. Es gibt nur einen Nachfolger. In den ökumenischen Kreisen hört man ja oft von, ja, der folgt Jesus anders nach. Der hat einen anderen Frömmigkeitsstil. Und ich, in gewisser Weise verstehe ich mit Kultur und Geschichte und Gottesdienstart und so weiter. Aber wenn wir das runterbrechen, gibt es nur eine Art und Weise, Jesus nachzufolgen. Die kann bestimmt in manchen äußerlichen Unterschieden verschieden aussehen, aber es gibt nur die Kreuzesnachfolge. Es gibt nur die Selbstverleugnung als Jesus-Nachfolge. Es gibt nichts anderes. Das ist normales 1x1 ABC-Christentum. Und dann merkst du schon, wenn du denkst, okay, das ist normal, das ist das 1x1, das ist das ABC, was hören denn dann, was habe ich denn da jahrelang gehört? Was wird denn da erzählt? Und dann merkst du, dass wir im Leib Christi von einem normalen Christentum, biblisch fundiert, ein normales Christentum, davon sind wir weit, weit, weit abgedriftet. Wir reden über alles Mögliche, aber nicht über die grundlegendsten Bedingungen, Jesus nachzufolgen. Und durch so eine Art und Weise haben wir unser Scheitern schon festgenagelt. Haben wir gesagt, wir werden nicht den Willen des Herrn vollbringen. Wie kannst du das Fleisch und die Seele leben lassen und den Willen des Herrn vollbringen? Unmöglich. Unmöglich. Und dann kannst du noch so vollmächtig versuchen zu beten und inbrünstig zu flehen und tolle Konferenzen veranstalten. Wenn du dich gegen das Kreuz stellst, kannst du Gott keine Ehre machen. Das Kreuz ist der Weg zum Heil. Das Kreuz ist der Weg zur Erlösung. Und nur durch das Kreuz können wir Jünger Jesu sein. Wenn die Seele schrittweise gerettet wird, wenn die Seele quasi nicht am Tag der Bekehrung vollendet ist, dann bedeutet es als logische Schlussfolgerung, und damit stimmt hoffentlich jeder Christ da draußen überein, das bedeutet in der logischen Schlussfolgerung, dass das Kreuz täglich sein muss. Ich mag diese schöne Schriftstelle so aus Lukas. Weil Lukas der einzige Evangelist ist. Ja, das Lukas-Evangelium offenbart ja Jesus insbesondere als Mensch. Wenn der Evangelist Lukas abgebildet wird, dann sehen wir immer da einen kleinen Jungen stehen. Das bedeutet, Jesus wird im Lukas-Evangelium als Mensch offenbart. Deswegen steht auch über 20 Mal das Wort beten drin. Was in den anderen Evangelien gar nicht so steht. Weil es die Abhängigkeit eines Menschen von Gott zeigt, was ein Teil von Jesus ist. Und hier so wunderbar in der Offenbarung des Menschen quasi steht, nehmt auf euer Kreuz täglich. Ich bin so dankbar für dieses Wort, weil sonst hätte ich keine Handhabe gegen so viele Irrlehren, es wäre noch schwieriger, das zu widerlegen, wo dann gesagt wird, das Kreuz tragen wir bis zum Taufwasser. Wo wir sagen, bis zu diesem Tag und ab dann glorreiches Christentum mit Heilung, Zeichen und Wunder. Glorreiches Christentum ist das Christentum des Kreuzes. Glorreiches Christentum ist das Christentum, wo man frei ist von dem Zwang zu sündigen. Warum glorreich? Glorreich, also Glorie, die Ehre. Wir bringen Gott Ehre. selbst wenn du nie jemanden die Hand aufgelegt hast, um für Heilung zu beten, selbst wenn du nie einen Dämon ausgefahren hast, wenn du das Kreuz umarmst und sagst, ich möchte die Heiligung ernst nehmen, ich möchte mich hingeben diesem Prozess der Reinigung, ich möchte das Kreuz täglich auf mich nehmen, mein Eigenleben verleugnen, du bringst Gott Ehre. Das ist ein viel größeres Wunder als irgendwas Äußerliches, was an deinem Körper passieren kann. Und ich tue das nicht irgendwie, Heilung ist ein Teil des Evangeliums. Und auch körperliche Heilung gehört zu den Geistesgaben dazu. Und ich würde das überhaupt nicht irgendwie wegretuschieren oder wegdenken. Aber ich sehe die Überbetonung mancher Wahrheiten, was mich zu manchen Übertreibungen bringt, um zu verdeutlichen, worum es eigentlich geht. In den Städten, wo Jesus die meisten Wunderwerke, die meisten Heilungen vollbracht hat. Wisst ihr, wie die geendet sind, diese Städte? Mit einem Fluch aus dem Mund von Jesus. Wehe dir, Chorazin, das ist ein Fluch. Wehe dir, Bethsaida. Wenn in Sidon und Tyrus die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, sie hätten Buße getan. Wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen wären, sie hätten Buße getan in Sack und Asche und es wäre heute noch da. So, ich bin vorsichtig, Heilungen und Wunder zu betonen, weil ich weiß, mit jeder klaren Demonstration der Kraft Gottes steigt das Maß an Verantwortung, was wir tragen. Ich will Jesus als den Heiler. Ich will Jesus als den Versorger. Amen. Aber wenn er dich versorgt, wenn er dich heilt, wenn er dich wiederherstellt, wenn er dich befreit, du hast eine Verantwortung, wenn du nicht genauso enden willst wie Chorazin und Bethsaida. Deine Verantwortung ist Hingabe an Jesus selbst. Du weißt ihm deine Seele, du weißt ihm dein Leben. Denn sonst ist es wie Jesus selbst sagt in der Bergpredigt. Viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen gepredigt, prophezeit? Ihr merkt schon, das sind alles tolle Sachen, die so richtig populär sind. Aber was sagt Jesus? Ich kenne euch nicht. Hinfort, weg von mir. Abgeschüttet, wie etwas, das gehört hier nicht hin. Ich durfte letztens, Katja hat den Ehering verloren. Wie bitte? Kann man wiederfinden. Ja, genau, das war dann mein Auftrag. Meine Frau kam auf die Idee, vielleicht ist der im Müll. Meine Frau lacht jetzt gerade oben. So, und ich so, okay, ich habe gesagt, ich bringe den Müll runter. Na, weißt du, also ich oder jemand anderes müsste da mal reingucken. Und ich so, okay, ich verstehe die Botschaft. Und dann stand ich an der Mülltonne und da waren alte Milchpacken, da war noch, Kathi schüttet die nicht aus, sie tut die einfach da rein. Und die ganze Milch war da überall und das hat gestunken und ich, oh, nee, kein Ring. Oh. Und das, ich hab das weggeschmissen alles und war dann am Ende war er natürlich nicht drin. Und ich sag mir, toll, ich habe mich besudelt gefühlt. Etwas, boah, das ist so eklig, ich muss mir die Hände waschen. Da ist Müll an mich rangekommen. Und also ekliger, stinkender Müll. Also ich bin jetzt nicht so edepetete, wie ihr das vielleicht denkt. Auf jeden Fall war es eklig. Und ich musste das abschütteln, dieses Gefühl. Genauso werden diejenigen abgeschüttelt, die sagen, wir gehören zu Jesus, Herr, Herr. Wir haben geheilt, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben prophezeit, also wir waren ein richtiger Segen für die Welt. Aber den Willen des Vaters hast du nicht getan. Du kannst Dämonen austreiben, du kannst Kranke heilen, du kannst prophezeien und nicht den Willen des Vaters tun. Wir müssen uns dessen bewusst werden, was eigentlich wichtig ist für Gott. Gott ist ein Gott der Prioritäten. Gott hat Sachen, die ihm hyper mega wichtig sind und Sachen, die so, ja, kann man haben, muss man aber nicht. Und was ganz oben in der Liga ist, bei Jesus und beim Vater, ist Selbstverleugnung. Heiligung, Liebe, Enthaltsamkeit, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, diese Dinge. Und wir sagen, Herr, sende doch Wunder. Wo sind denn jetzt die Wunder? Wo sind denn die Befreiungen? Wo sind die Prophetien? Und keiner sagt, sende die Demut, sende die Heiligkeit. Lehre mich, mich selbst zu verleugnen. Lehre mich, demütig und sanftmütig zu sein. Lehre mich, zu vergeben. Lehre mich, nichts zu sein, damit du alles bist. Die Zeugnisrunde hat 10 Minuten länger gebraucht. Christliches Einmaleins. A, B, C. Kann Noah sogar schon. Lasst mich mit einer Schriftstelle enden. Wir werden heute bei Weitem nicht alles schaffen. 2. Timotheus, der letzte Brief von unserem Bruder Paulus. Und im 3. Kapitel finden wir eine Prophetie von Paulus. Wenn ein Mann wie Paulus etwas prophezeit, sollten wir Acht geben. Ich lese erstmal nur Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Okay. Schlimme Zeiten. Aus meiner Elberfelder Fußnote habe ich gelernt, dass dieses Wort schlimm im Griechischen eigentlich nur für Personen verwendet wird. Und da steckt eine Lehre dahinter. Die schlimmen Zeiten werden schlimm sein, nicht wegen göttlichen Gerichten und Hagel und Feuer und dass das Wasser zu Blut wird, das wird auch schlimm sein, aber das ist nicht das Maßgebliche, was die letzten Tage kennzeichnet in ihrer Verderbtheit. Schlimme Zeiten werden eintreten durch schlimme Menschen. Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Ich weiß nicht, wie es in der Luther steht, in der Elberfelder steht, sie werden selbstsüchtig sein. Das ist eine nicht korrekte Übersetzung. Da steht nicht selbstsüchtig. Da steht, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, das wunderbare griechische Wort philatoi. Liebhaber des eigenen Selbst. Sie werden sich selbst lieben. Ihr eigenes Selbst lieben. Ihre Seele lieben. Glaub mir, das sind schlimme Zeiten. Statt, und hier geht es nicht um irgendwelche Moslems oder sowas oder irgendwelche gottlosen Satanisten. Es geht hier um angebliche Christen. Und anstatt ihr selbst zu verleugnen, zu sagen, ja, das Kreuz will ich will dieses Ding loswerden. Ich möchte frei von dem falschen Selbst werden, um mein echtes Selbst in Gottseligkeit und Heiligkeit zu empfangen. Sagen sie, nein, 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 nein. Das würde Gott niemals zulassen. So ist Gott nicht. Gott liebt mich. Und sie verdrehen das Evangelium. Ein Evangelium ohne Selbstverleugnung. Und ich muss kein Prophet sein. Das sind die Zeiten, in denen wir leben. Zinzendorf hat gedichtet. Ich habe es auch schon mal für euch vorgetragen. Ich kriege jetzt immer Angst, dass ich alt werde, weil mein Schwiegervater auf so Familienfeiern fängt daher mal an, irgendwelche Gedichte vorzutragen. Und ich fange jetzt auch an damit. Ja, das macht mir ein bisschen Angst. Ich fange auch an, Sachen auswendig zu lernen. Und ich habe mein Gesangbuch bestellt und ich gehe auf die 30 zu. Ja. das ist ein Spaß. Wer da leben will, der sterbe. Wer nicht sterbet, lebet nicht. Ehe denn das Fleisch verderbe, scheinet uns kein Gnadenlicht. Zinzendorf, die Herrnhuter, die Methodisten, haben ein Evangelium, das waren so die hauptsächlichen Dinge in dieser Zeit, 100 Jahre später die Heilsarmee und viele andere, haben durchweg ein Evangelium der Selbstverleugnung gepredigt. Über Jahrtausende, 2000 Jahre ist es her, dass Jesus zum Himmel aufgefahren ist, wurde dieses Evangelium gepredigt. Manchmal etwas falsch verstanden, überspitzt, in den falschen Hals bekommen, aber es wurde gepredigt. Guck dir heute mal an, auf Internetseiten von Gemeinden, von christlichen Werken, guck dir mal an, was was Prediger erzählen. Und du wirst eines fast vergeblich suchen. Selbstverleugnung. Heiligung. Es sind schlimme Zeiten. Schlimme Zeiten, in denen wir sind. Ich habe jetzt eine wunderbare neue Internetseite gefunden von so Pietisten. Vielleicht Thomas und Felix geschickt. Hören wir gerade eine Predigt gegen die charismatische Bewegung an. Bin gespannt, was er dazu sagen hat. Aber da findest du das. Da findest du das. Ihr Lieben, ich kann auf Sprachengebet verzichten. Ich kann auf Heilungen und Wunder und Umfallen und Zittern und kann ich verzichten. Aber auf das Kreuz kann ich nicht verzichten. Ich schäme mich fast schon zu sagen, dass ich Charismatiker bin. Weil das Sinnbild ist von Selbstsucht. Das Sinnbild von mir geht es nur um meine Erfahrung, dass es mir gut geht. Gott sei Dank muss es nicht so sein. Halleluja, wir können wild wir können umfallen und in Zungen reden und können Heilungen und Wunder erleben. Aber das Kreuz dürfen wir niemals, 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 nie verlieren. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Und jetzt kommt eine Aufzählung von Charaktereigenschaften derer Menschen, die nicht bereit sind, ihr selbst zu verleugnen. Sie werden geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wenn es bei dir jetzt nicht klingelt, dass wir in diesen Zeiten leben, dann mach die Augen auf. Wir lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ich weiß noch, wie ich im Gebetstreffen war. Und das war gerade, da war EM oder WM, keine Ahnung. Und sicher, ich hatte viele falsche Dinge in meiner Seele, in meinem Herzen, und mein Herz war nicht rein. Aber ich habe gesehen, das Gebetstreffen war zu Ende. Und eine halbe Stunde, nachdem das Gebetstreffen anfing, ging die Fußball-WM los oder das Fußball-EM. Und das Gebetstreffen war zu Ende und die Leute kamen rein. Von der Gemeinde, Christen, Hauskreisleiter, um das Fußballspiel zu schauen. Ich habe nichts gegen Fußball gucken. Felix lädt mich nicht mehr ein, weil ich weiß, ich quatsche immer rein. Und ich war bei der letzten WM immer dann für die anderen. Das war immer ganz witzig. Aber da ich saß da und habe Rotz und Wasser geheult. Weil ich gesehen habe, fürs Fußballspiel machen sie sich auf den Weg durch die halbe Stadt. Aber fürs Gebetstreffen nicht. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Es heißt übrigens nicht, dass Vergnügen was ganz Böses, Teuflisches ist. Überhaupt nicht. Aber die Priorität ist verrutscht. etwas ist nicht in Ordnung, weil das Selbst nicht verleugnet wurde. So, und jeder dieser Begriffe, die wir hier sehen, also geldgierig, gewalttätig, verleumderisch, all diese Dinge umfassen einen Bereich unserer Seele, den es gilt einzutauschen, den es gilt in den Tod zu geben. Die Geldgier in den Tod zu geben und die Freigebigkeit Christi in uns aufnehmen. Das ist ein ganz praktisches Selbstverleugnen. Und jeder dieser Punkte trifft einen bestimmten Bereich unserer Seele. Und ich möchte noch Vers 5 lesen. Dabei, in diesem allen, haben sie einen äußeren Schein. Hier steht Gottesfurcht, das ist auch keine richtige Übersetzung. Es gibt für das Wort kein deutsches richtiges Wort. Im Englischen heißt es, steht da Godliness, was eigentlich das am besten trifft. Göttlichkeit. Manche übersetzen auch Gottseligkeit. Sie haben einen äußeren Schein, als würden sie aussehen, sie wären das Volk Gottes. Ja, weil all diese Dinge betreffen die Seele. Hier steht nirgendwo Unzucht, da geht keiner von denen ins Bordell. Keiner von denen ist in der Spielhölle. Keiner von denen. All diese Bereiche betreffen die nicht verleugnete Seele. Deswegen habe ich einen Sünder, der ins Bordell geht und sich bekehrt, wesentlich lieber als einen Scheinchristen, einen Scheinheiligen, dankeschön, einen Scheinheiligen, der so tut, als ob, aber nicht bereit ist, seine Seele in den Tod zu geben. Sie haben eine äußere Form, sie sehen nur so aus, aber wenn du mit ihnen redest, wenn du mit ihnen Zeit verbringst, du wirst sehen, wie man so schön sagt, wessen Kind des Geistes. Wessen Geisteskind ist er? Wer hat das gesagt? Wo kommt das her? Jana, du müsstest sowas wissen. Okay. Sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Die Gottseligkeit hat eine Kraft. Godliness hat eine Kraft, nämlich gottgemäß zu leben. Das ist die Dynamis. Dazu ist die Dynamis hauptsächlich gekommen. Die Dynamis ist auch zum Heilen, auch zum Befreien da. Aber sie ist vor allen Dingen dazu da, diese Kraft Gottes, dass wir Sünde überwinden. Und jetzt etwas, was heutzutage so gut wie nie gepredigt wird. Von diesen, von solchen Menschen, wende dich ab. Ich weiß nicht, wie man das predigt und sein Herz reinhält. Ich weiß nicht, wie man das predigt in dieser Radikalität, in dieser Entschiedenheit, in dieser Klarheit und dabei dann die christliche Welt sieht. Ich weiß nicht, wie man das lebt, ohne Sektierer zu werden. Aber hier steht, von diesen, die so leben, die einen äußeren Schein haben, aber nicht bereit sind, sich selbst zu verleugnen, wende dich ab. Hab nichts mit ihnen zu tun. Können wir nochmal dieses Kreuzlied singen von vorhin, Thomas? Und Jana? Ich mag ja solche Lieder. Ich denke dann immer, ihr nehmt das nur rein, weil ich das mag. Ich hoffe, das ist nicht so. Genau, Lukas Kapitel 9. Sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt? So wie bei Elia, noch fromm begründet. Ihr wisst nicht, was für ein Geist in euch drin ist. Lasst uns mal aufstehen. Und auf diesen kurzen Abriss der Psychologie Gottes eine Antwort finden. Herr, ich bitte dich, dass du uns allen das klar machst. Neu und noch tiefer, wie zerstörerisch es ist, wenn wir uns selbst überlassen sind. Diese Lüge, die auch grassiert in Christenkreisen. Hör einfach auf dein Herz. Wir wollen hin zum Kreuz. Ohne abgehoben, ohne elitär zu sein. Wir entscheiden uns heute für uns. Egal, was die anderen machen. Ich bin ein Kreuzesnachfolger. Egal, was die anderen sagen. Egal, was irgendein christlicher Freund von früher denkt. Egal, was meine Eltern denken. Egal, was irgendwer denkt. Ich will das Kreuz. Heiliger Geist, bewirke diese Hingabe. Bewirke diese Entschiedenheit. Bewirke doch, dass wir hin zum Kreuz kommen. Dass wir sehen, dass das der Weg zum Leben ist. Sprich zu uns dieses Geheimnis. Denn du hast gesagt, den Unmündigen hast du es offenbart und den Weisen verborgen. Offenbare uns dieses Geheimnis der Gottseligkeit. Dass wenn das Samenkorn, das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viel Frucht bringen. Heiliger Geist, bring uns zur Hingabe, das Kreuz zu umarmen. Bring uns, forme in uns diesen geistlichen Blick auf diesen Weg zum Leben, den, der am Kreuz hängt, den Gottessohn. Zeig uns Jesus. Zeig uns Jesus, wie er im Garten gebetet hat. Nicht mein Wille, dein Wille.
Gottes Thron.